Seit Donnerstag flammt in Syrien der Bürgerkrieg erneut auf. In den syrischen Küstengebieten gehen die Milizen der neuen islamistischen Machthaber hart gegen religiöse und ethnische Minderheiten wie die Drusen und die Alawiten vor. Der Westen spricht dagegen verharmlosend von der Bekämpfung Assad-treuer Aufständischer. Doch Tatsache ist, selbst nach den geringsten Schätzungen sind in der Region seit letzter Woche weit über 700 Zivilisten gestorben. Andere Quellen sprechen sogar von mehreren tausend Toten. Ich unterhalte mich nun mit Nahostfachmann Hüseyin Özoguz über die angespannte Lage. Ich begrüße Sie, Herr Özoguz.
Guten Tag.
Herr Özoguz, seit Tagen erreichen uns Berichte über Massaker an den Alawiten an der syrischen Mittelmeerküste. Nach Ihrer Einschätzung ist dies ein geplanter Genozid der islamistischen Machthaber in Damaskus?
Es gibt nun keine Beweise dafür, dass der Präsident Asharah oder ISIS-Kampfname al-Jolani, der ja nun zum Präsidenten ausgerufen wurde, dies persönlich angeordnet hätte. Aber was bewiesen ist, ist, dass er seine HTS-Truppen in die Region geschickt hat, in die Aleviten-Region rund um Latakia, um die dortigen Aufstände, es gab kleine Aufstandversuche, niederzuschlagen. Und das ist natürlich überhaupt nicht in seinem Interesse, dass es da zu diesen Massakern gekommen ist, aber nach seiner eigenen Aussage hat er die HTS inzwischen vereint, die aus vielen verschiedenen Kampfgruppen der ISIS bestand, zu einer großen Gemeinschaft, die unter seiner vollkommenen Kontrolle liegen würde, wie er sagt. Und daher ist es mindestens absolut in seiner Verantwortung, was wir da nun an Massakern gesehen haben.
Ist dieses Vorgehen dieses syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa denkbar, überhaupt ohne die Zustimmung der Türkei und vielleicht auch Israels?
Beide haben ein großes Interesse daran, dass die aktuellen Machthaber in Syrien weiter an der Macht bleiben, sowohl die Türkei als auch Israel. Die Interessen sind sehr verschieden. Die Türkei braucht einen guten, starken Partner gegen mögliches Kurdistan. Israel möchte eine Ausweitung haben. Sie brauchen nun nicht in jede einzelne Konsolidierungsphase verwickelt sein. Und das sehen wir gerade. Wir sehen die Konsolidierungsphase nach einer Revolution. Mögliche Konterrevolutionäre, diesmal aus den Alawitengebieten, wurden niedergeschlagen. Aber dabei eben auch so viele Zivilisten massakriert. Das ist leider durchaus nach wie vor im Interesse von Israel und auch von der Türkei. Die Türkei hat sich ja auch bei der Niederschlagung der Aufstände direkt beteiligt.
Die syrische Übergangsregierung, wie sie sich nennt, ist eine Koalition verschiedener, wie Sie sagen, auch dschihadistischer Gruppen, die vermutlich auch miteinander rivalisieren. Wie sehr sind diese Angriffe gegen die Alawiten auch ein Versuch der Gruppe um al-Sharaa, also der HTS, sich als führende Kraft in der Region durchzusetzen?
Ja, das ist tatsächlich der kritische Punkt, den Sie ansprechen. Die HTS, das wissen wir, ist eben noch nicht eine geschlossene, vereinte Hierarchie unter Ahmed al-Sharaa, sondern wir haben es, wie gesagt, mit diesen ISIS-Truppen zu tun, die vereint waren unter ihm gegen Assad. Aber jetzt, nach Erfüllung dieses Ziels, die Macht dort zu übernehmen, splittern sie sich wieder gegenseitig auf. Schon seit mehreren Wochen sehen wir dort sogar öffentlich geäußerten Unmut über die nationale Vereinigungsbeschreibung, die wir von der Zentralregierung sehen. Und es gibt offensichtlich auch mindestens Befehlsverweigerung, sonst hätten wir das nicht gesehen, dass wir gesehen haben, wie die HTS-Truppen von alevitischem Dorf zu Dorf gegangen sind, in die Häuser einmarschiert sind, Massaker an der Zivilbevölkerung verübt haben, die aus ihren Häusern geflohen sind und übrigens bis heute immer noch nicht vollständig zurückgekehrt sind. Wir dürfen also auch in Zukunft, so ist meine Einschätzung, erwarten, dass diese Konsolidierungsphase sowohl nach innen, das heißt HTS an sich, auseinanderbrechen wird, als auch mit den vielen Feinden und Gegnern von außen, beispielsweise die Alawiten, aber ebenfalls auch die Kurden.
Also wir können da wirklich mit einem längerfristigen Konflikt rechnen?
Das ist fast sicher, ja.
Auf der Seite der Alawiten gibt es einen Militärrat zur Befreiung Syriens. Welche Ziele hat denn dieser Militärrat und hat er Unterstützung etwa durch Russland oder durch den Iran?
Also die Alawiten, ist wichtig zu wissen, sind eine Minderheit von 10, 12, 13% in Syrien, die aber mit dem Assad-Regime die Macht und die größten Machtvertreter gebildet haben und hier auch als Verräter gesehen werden von den neuen Machthabern. Sie dagegen haben niemals die Bewegung von Jolani, der ISIS-Truppen, Al-Nusra-Front ehemals, heute HTS, unterstützt und sehen auch sehr große Sicherheitsgefahren für sich selbst. Sie haben ja schon Erfahrung mit Jolani. 2013 hat Jolani dort schon Massaker verübt, ganz ähnlich wie die, die wir jetzt sehen, damals noch als Führer der Al-Nusra-Front. Und so sehen sie sich extrem gefährdet einerseits und andererseits wollen sie auch ihr Land und ihre Region nicht den ISIS-Truppen überlassen. Unterstützung aus dem Iran sehe ich militärisch relevant oder geheimdienstlich keine. Der Iran hat dort keine relevante Macht und auch keine große Geschichte mit den Alawiten, trotz der religiösen historischen Verbindung mit den Schiiten. Tatsächlich eine enge historische Verbindung gibt es aber mit den Russen. Die Russen haben ja nach wie vor Militärstützpunkt in der Alawitenregion südlich von Latakia, zu dem übrigens auch mehrere hundert Zivilisten geflohen sind. Und die Russen haben auch gesagt, wer immer zu unserem Militärstützpunkt flieht, den werden wir auch beschützen. Dort gibt es also noch erheblichen russischen Einfluss. De facto aber auf der militärischen Karte realistisch betrachtet, sind sie in jeglicher Weise momentan vollkommen unterlegen.
Wie verhält sich eigentlich die kurdisch dominierte Autonomieregierung im Nordosten in diesem Konflikt? Auch vor dem Hintergrund der jüngsten Erklärung vom PKK-Chef Abdullah Öcalan, der ja aus der Haft gesagt hat und aufgerufen hat, dazu den Kampf in der Türkei einstellen zu wollen.
Die Kurden haben einen ganz einfachen Traum über Generationen und das ist Kurdistan, der souveräne Kurdenstaat in Nordsyrien, Teile der Türkei gehören dazu, Norden Iraks und auch Nordwesten des Irans. Das ist der historische Traum und alles andere wird dem untergeordnet. Die Jolanis und seine HTS sind eng verbunden, mindestens organisatorisch und in der Bereitschaffung von Militärs und Materialien mit der Türkei. Und das ist natürlich dem Autonomiegebiet der Kurden ein sehr großer Dorn im Auge, denn wir haben es hier potenziell mit den Feinden der Türkei zu tun und ihren Mitmarionetten von Jolanis. Die Kurden sind also der HTS sehr abgeneigt. Es gab einzelne Scharmützel, aber im Moment wagt sich die HTS noch nicht in die Autonomieregion vor. Der Präsident Ahmed Ashara hat schon gesagt, wir möchten die Kurden komplett entwaffnen und sie sollen möglicherweise eingegliedert werden in unsere, das heißt in seine Kommando, in die syrische Armee. Die Kurden weigern sich da natürlich komplett. Die Türkei hat große Erfolge gegen die PKK. Sie haben gerade schon die Erklärung von Öcalan, der allerdings auch schon seit nun über zwei Jahrzehnten im türkischen Gefängnis sitzt, verlesen, dass die PKK die Waffen ruhen lassen und abgeben lassen soll. Aber in Syrien haben wir es ja nicht mit der PKK zu tun. In Syrien haben wir die YPG, also YPG ist die Abkürzung. Das ist historisch ein Ableger der PKK, aber schon längst von ihnen politisch und auch militärisch emanzipiert. Und ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass die kurdischen Milizen in Syrien auch nur auf die Idee kommen würden, sich entwaffnen zu lassen. Sie werden ja bis heute wöchentlich, teilweise täglich von der Türkei bombardiert. Und daher ist es nicht in ihrem Interesse und es würde ihren Traum von extremer, tatsächlicher Autonomie total gefährden.
Herr Özoguz, vielen Dank für diese fundierte Analyse und dieses Gespräch. Alles Gute zu Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön.